Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Ach guck, war das schon immer so?
Nachts scheint keine Sonne.
Gitta Connemann ist das, Vorsitzende der Mittelstandsunion. Und sie hält, schwer zu erraten, gar nichts davon, dass Deutschland aus der Atomenergie aussteigt. Morgen sollen ja die letzten 3 AKW in Deutschland vom Netz gehen. Und dieser Hinweis mit der Sonne, der bezieht sich eben darauf, dass man sich in Deutschland nicht komplett auf die Erneuerbaren verlassen könnte und Kernenergie eben die sauberere Energie sei im Gegensatz zur Kohle. Diese Meinung hat sie nicht exklusiv. Markus Söder hält den Ausstieg für einen großen Fehler, weil sich eben aufgrund des Kriegs auch noch mal viel verändert habe, gerade mit Blick auf die Energie. Wie dramatisch ist es denn jetzt und wie wird die Stromversorgung bei uns ohne selbstproduzierten Atomstrom funktionieren? Das gucken wir uns an im frischen Podcast vom Update am 14. April. Außerdem ist die China-Reise von Annalena Baerbock auch ein Thema bei uns.
Ein einziger kann diesen Krieg beenden, das ist der russische Präsident. Und ein Land hat am meisten Einfluss auf Russland und das ist China.
Was die Bundesregierung von China in Bezug auf Russland erwartet, ist damit klar. Es soll deeskalierend einwirken auf die russische Führung. Viele heikle Themen, die Baerbock bei ihrem Besuch ansprechen muss und angesprochen hat, welche das neben dem Krieg noch gewesen sind, auch das werdet ihr gleich bei uns erfahren. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine echte Gefahr für Deutschland, dass wir dauerhaft die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können. Wir brauchen alle Energie, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat gestern ein allerletztes Mal das Atomkraftwerk Isar 2 besucht und eben auch noch mal ganz deutlich gesagt, was er vom Atomausstieg hält. Morgen werden ja die letzten 3 deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. Das bedeutet übrigens nicht, dass wir hier nie wieder Atomstrom nutzen werden in Deutschland. Wir sind ja ein Teil vom europäischen Strommarkt und da helfen sich die Länder gegenseitig aus mit Strom bei Bedarf. Aber von hier, von Deutschland aus, da kommt dann eben keine Atomenergie mehr. Und die Frage ist, wird es denn auch ganz ohne funktionieren und ist das eine gute Entscheidung für Deutschland? Darüber habe ich gesprochen mit Georg Ehring aus der Umweltredaktion vom Deutschlandfunk. Georg, diese 3 AKW, die morgen vom Netz gehen, die haben im vorigen Jahr 6,5% des Stroms in Deutschland erzeugt. Wie wird diese Stromlücke geschlossen?
Die wird dadurch geschlossen, dass andere Stromquellen, also andere Kraftwerke, mehr produzieren müssen. Deutschland will ja bis 2030 einen Anteil von 80% erneuerbarem Strom an der Stromversorgung haben. Und das heißt, dass jedes Jahr ungefähr so viel erneuerbare Energien zugebaut werden, wie die Atomkraftwerke im letzten Jahr ausgemacht haben. Das heißt, ein großer Teil wird aus zugebauten Erneuerbaren kommen, wenn das denn klappt. Ansonsten haben wir die Energiequellen Kohle, Gas und den Stromimport. Und Deutschland kann auch weniger Strom exportieren. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir haben im vergangenen Jahr ungefähr doppelt so viel Strom ausgeführt, wie die Atomkraftwerke in dieser Zeit erzeugt haben. Und man könnte natürlich weniger ausführen und mehr selber verbrauchen.
Jetzt hast du gerade die Erneuerbaren angesprochen und den Ausbau. Da wissen wir ja, dass Deutschland da eigentlich noch ein bisschen besser werden müsste. Also wir brauchen die ja künftig dringend, auch das ist klar. Wird denn dieser Ausbau jetzt schneller klappen und funktionieren?
Ja, es kann ja sein, dass der endgültiger Abschied von der Atomkraft da auch ein bisschen mehr Motivation schafft. Das erwartet unter anderem Martin Kaiser, der Chef von Greenpeace in Deutschland, der sagte, das werde ein Booster auch für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ganz unabhängig davon hat ja die Bundesregierung seit ihrem Amtsantritt Beschlüsse gefasst, um diesen Ausbau zu beschleunigen. Da geht es um die Ausweisung von Vorranggebieten, vor allem für Windenergie, aber auch für Solarenergie, um Erleichterungen bei der Genehmigung. Da gab es ja immer die Beschwerde, dass es von der Antragstellung bis zur Genehmigung eines Windparks viele Jahre dauert. Die Solarenergie, da haben die Installationen schon deutlich angezogen und der Wind kommt jetzt nach, allerdings noch längst nicht im erforderlichen Tempo. Volker Quaschning, der ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, der sagte, bei der Windkraft muss sich das Tempo noch etwa verfünffachen und bei der Solarenergie sei eine ähnliche Beschleunigung nötig. Also wir sind noch weit davon entfernt, auch wenn es schneller geht.
Auch was du eben noch mal gesagt hast, also bis 2030 80% der Energie aus den Erneuerbaren eben, das ist dann, ja, so wie du es gerade erklärt hast, eben dann doch ein sehr ambitioniertes Ziel. Lass uns noch mal gucken, auch auf die Preise. Also die Frage ist ja nicht nur, ob wir in Zukunft genügend Energie haben werden, sondern eben auch, wie teuer die werden wird. Können wir perspektivisch mit erneuerbaren Energien genügend Energie bereitstellen, die eben auch, ich sag jetzt mal, preiswert ist?
Ja, je mehr Erneuerbare wir installieren, desto billiger wird der Strom. Im Neubau sind Erneuerbare mittlerweile deutlich die billigsten Stromquellen. Eine Photovoltaikanlage oder ein Windrad erzeugt Strom für Kosten zwischen 3 und 10 Cent pro Kilowattstunde. Da liegen Kohle und Atom deutlich drüber. Gas sowieso, aber Gas wird ja auch als Regelenergie gebraucht für die Spitzenlasten und für die Zeiten, wenn von den anderen nicht genügend zur Verfügung steht. Das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme hat errechnet, dass ab 2030 erneuerbare Energien billiger sind als ein Weiterbetrieb konventioneller Kraftwerke. Man muss sie dann halt nur auch tatsächlich installiert werden. Die Zeiten, wo die Erneuerbaren die Preistreiber waren, die sind aber wirklich vorbei. Bei der Solarenergie haben sich die Kosten für ein Solarmodul im vergangenen Jahrzehnt um ungefähr 90% verringert. Also da hat sich das Bild total gewandelt.
Es gibt ja im Moment auch noch einige Meldungen, dass Länder verstärkt auf Atomkraft setzen, Polen zum Beispiel, die Niederlande oder Schweden. Und man kriegt ja manchmal auch den Eindruck, dass nur wir, also nur Deutschland aussteigen würde und je nach Lesart oder Bewertung, dass das ganz schön dusselig ist. Stimmt das?
Ja, da werden ja gerne die Länder aufgezählt, die noch Atomkraftwerke bauen, also unter anderem in Europa, Frankreich und Finnland. Polen und die Niederlande haben das auch vor. Aber es gibt eine ganze Reihe Staaten, die auch langfristig aus der Atomkraft aussteigen wollen. Von unseren Nachbarländern sind das Belgien und die Schweiz. Und es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die nicht vorhaben, in die Atomkraft überhaupt einzusteigen. Also etwa Dänemark, Luxemburg, Österreich, Italien und viele andere Länder. Also das Bild ist schon deutlich anders. Die meisten Atomkraftwerke sind auch relativ alt, sodass der Neubau vermutlich nicht ausreicht, um die vom Markt gehenden Atomkraftwerke zu ersetzen. Auch Frankreich hat ein groß angelegtes Programm zum Beispiel für die Förderung von Windkraft und Solarenergie aufgelegt. Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat für die nächsten Jahre den Bau von 50 neuen Windparks vor der Küste angekündigt zum Beispiel. Der Anteil der Atomenergie an der Stromversorgung weltweit ist seit den 1990ern im Abwärtstrend. Er ist inzwischen bei unter 10% der weltweiten Stromversorgung. 1996 waren es noch 17%. Also das Bild, dass alle auf Atomkraft setzen, nur wir nicht, das ist reichlich schief.
Georg, dann danke ich dir sehr fürs Erklären.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit klaren Worten hat Annalena Baerbock ja kein Problem. Das gilt auch für China. Im Moment ist die Außenministerin auf Staatsbesuch und hat auch ihren chinesischen Amtskollegen Qin Gang getroffen. Themen gibt es ja genug, die man besprechen kann. Der Konflikt mit Taiwan, die Menschenrechtslage in China und der Krieg gegen die Ukraine.
Ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen.
Wie dieses Treffen abgelaufen ist, darüber erfahrt ihr jetzt mehr von Astrid Freieisen. Sie war lange Korrespondentin in China und hat das Ganze für uns beobachtet. Astrid, wie deutlich war denn Annalena Baerbock heute?
Sie war ziemlich deutlich. Also man hat ja eben schon gehört, was sie gesagt hat. Das hat sie tatsächlich ihrem Amtskollegen in die Ohren gegeben. Der hat das direkt gehört. Und das ist eine ziemlich klare Aussage. Das ist auch ganz gut, weil die Chinesen genau wissen, wie kritisch Annalena Baerbock seit vielen Monaten sich gegenüber China äußert. Wenn sie jetzt mit einer sehr viel softeren Linie angetreten wäre, wäre das mit Sicherheit als Schwäche ausgelegt worden.
Welche Themen hat sie denn angesprochen heute? Was war möglich?
Also sie hat alle wichtigen, ja drängenden Themen angesprochen, beginnend mit dem Ukraine-Krieg. Das haben wir ja eben gehört. Da hätte sie gerne, dass die Chinesen sagen, Putin beendet den Krieg. Das ist nicht passiert. Die Chinesen sind bei ihrer Linie geblieben. Die hoffen, dass irgendwann die Ukraine und Russland beginnen zu verhandeln, wollen dazu aber selber nichts beitragen. Da ist leider nichts zu merken gewesen, dass sich das geändert hätte. Aber es ging auch um die Waffen, mögliche Waffenlieferungen der Chinesen eben an die russische Seite. Da hat der chinesische Außenminister Qin Gang gesagt, nein, das würde nicht passieren, keine Waffen in Krisensituationen. Und das ist natürlich auch eine klare Aussage.
Wie hat er sonst reagiert, der chinesische Außenminister insgesamt, auf Annalena Baerbock? Kannst du uns das noch ein bisschen erklären?
Naja, er war doch ziemlich freundlich zu ihr. Er hat sie ja in seiner eigenen Heimatstadt in Tianjin getroffen. Dafür ist er extra 100 Kilometer gereist. Das ist schon ein Zeichen, dass er ihr Wertschätzung entgegenbringt. Andererseits ist es so, dass zum Beispiel zu Taiwan, das ist ja eine sehr strittige Frage, da hat er doch betont, dass er sich überhaupt keine Einmischung vom Westen wünscht. Im Gegenteil, er verbittet sich das und er ist auch der Meinung, eigentlich ist der Taiwan-Konflikt vom Westen geschürt und es dürfe nicht sein, dass die Taiwaner separatistische Bestrebungen ja weiter verfolgen würden. Also da hat er ganz klar gesagt, hier ist die rote Linie für die Chinesen erreicht.
Die Bundesregierung handelt das ja auch innerhalb der Koalition immer noch ein bisschen aus, wie man sich jetzt zu China positioniert. Im Koalitionsvertrag steht, China sei ein Partner, ein Wettbewerber und auch ein Systemrivale. An der China-Strategie wird gearbeitet. Inwieweit setzt Annalena Baerbock da einen Ton mit ihrem Besuch und eben auch mit ihren deutlichen Worten? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, ich finde schon, dass sie genau diesen Seiltanz ganz gut vollführt hat, weil das ist ja total schwierig. Einerseits will man und muss man mit China Geschäfte machen, weil China in der Weltwirtschaft so eine Riesenrolle spielt und die deutschen Unternehmen ja auch wahnsinnig viel in China produzieren und auch nach China verkaufen. Da kommt man nicht von weg, ohne die eigene Wirtschaft massiv zu schädigen. Andererseits weiß man natürlich, die Chinesen, das ist keine demokratische Regierung, die vertreten nicht die eigenen Werte. Das ist ein Systemrival und natürlich ein Wettbewerber, die wollen auch viel vom wirtschaftlichen Kuchen abhaben. Und sie hat es ganz gut gemeistert, diesen Seiltanz klar zu schildern und die eigene Linie dabei zu behalten, zu sagen, wir lassen uns unsere eigenen Werte nicht abkaufen.
Die Reise geht ja noch ein paar Tage. Wie geht's weiter? Welche Treffen stehen noch an?
Also morgen früh, bevor sie weiterreist nach Südkorea, wird sie wohl noch den höchsten Außenpolitiker Chinas treffen, Wang Yi. Der ist noch sogar über dem Außenminister angesiedelt, weil der Wang Yi nämlich zur kommunistischen Parteielite zählt. Das ist nochmal wichtiger als ein Staatsminister. Und danach wird Annalena Baerbock auch noch ein Volkswagen-Forschungszentrum besuchen, bevor sie dann weiterreist nach Südkorea, was ja auch ein extrem wichtiges Land ist für die deutsche Wirtschaft.
Astrid Freieisen über den Besuch von Annalena Baerbock in China. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht habt ihr diese Drohnenvideos auch gesehen im Netz. Da liegt ein junger Typ in olivgrünem T-Shirt und roter Shorts gerade noch im Garten und liest. Und dann wird er von schwer bewaffneten Beamten festgenommen. Der Mann aus Massachusetts wird in den USA verdächtigt, geheime Militärdokumente veröffentlicht zu haben. Heute hatte er einen Gerichtstermin in Boston. Und mehr Hintergründe dazu bekommt ihr jetzt von Anne Preger aus unserem Nova-Nachrichtenteam. Anne, was soll der Verdächtige an Top-Secret-Material denn eigentlich veröffentlicht haben?
Also nach dem, was bekannt ist, soll der hunderte Seiten von geheimen Dokumenten ab Dezember 2022 geteilt haben, unter anderem zum Ukraine-Krieg, und zwar in einer privaten Chatgruppe auf der Online-Plattform Discord. Die ist bei Gamern ziemlich beliebt.
Wie ist er denn da dran gekommen?
Also der Verdächtige mit Vornamen Jack, der ist IT-Mitarbeiter beim Militär in Massachusetts und der war zuständig als 21-Jähriger für militärische Kommunikationsnetzwerke. Und obwohl er jetzt militärisch gesehen keinen besonders hohen Rang hatte, hatte er offensichtlich offiziell die Freigabe, dass er geheime Dokumente ansehen darf. Und es wird davon ausgegangen, dass er die zum Teil mit nach Hause genommen und da abfotografiert hat, um sie dann eben ab Januar 23 dann auch in der Discord-Gruppe zu teilen. Im Dezember hat er sich noch die Mühe gemacht, es abzutippen.
Falls sich jetzt dieser Verdacht gegen ihn erhärtet, mit was für einer Strafe muss der denn dann rechnen?
Also die Weitergabe von geheimen Dokumenten ist in den USA Spionage. Das ist eine Straftat, die bis zu 10 Jahre Gefängnis bedeuten kann. Aber je nachdem, wie viele Fälle von Verrat da am Ende zu einer Anklage kommen, kann die Strafe dann im Fall einer Verurteilung deutlich länger ausfallen. Das Gericht in Boston hat vorhin klargestellt, dass der Verdächtige auf jeden Fall schon mal bis zu einer Anhörung am nächsten Mittwoch in Haft bleibt. Und die Ermittlungsbehörden, die haben angegeben, dass ihnen unter anderem Rechnungen Ermahnungen für die Nutzung einer Social-Media-Plattform geholfen haben, dem 21-Jährigen auf die Spur zu kommen.
Ich finde ja schon, dass sich da so ein paar Fragen stellen oder auf die man kommen könnte. Also unter anderem, wieso darf ein 21-Jähriger rangniedriger Nationalgardist Geheimdokumente ansehen und wieso ist es nicht aufgefallen, dass der die mit nach Hause nimmt?
Das wird im Land jetzt natürlich auch debattiert. Also es ist in den USA so, dass nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eher so die Tendenz war, dass viele Mitarbeiter von den verschiedenen Geheimdiensten und dem Militär Zugang zu Geheimakten hatten. Das sollte halt helfen, dass rechtzeitig reagiert werden kann und dass neue Terroranschläge verhindert werden. Aber inzwischen haben laut Medienberichten in den USA rund 1 Million Menschen Zugang zu Geheimdokumenten. Und da kommen jetzt natürlich Forderungen auf, diesen Zugang wieder stärker einzuschränken, um auch die Wahrscheinlichkeit, das Risiko für solche Lecks zu verkleinern. Und natürlich wird da auch diskutiert, wie man besser verhindern kann, dass Menschen Geheimdokumente mit nach Hause nehmen können, ohne dass das auffällt.
Wenn es sich denn bestätigt, warum hat der Verdächtige die Dokumente in der Chatgruppe geteilt? Da hat man ja am Ende gar keine Kontrolle mehr drüber. So, wer gibt das vielleicht weiter?
Ja, die These ist gerade, dass er halt vor seinen Kumpels im Chat angeben wollte. Ehemalige Mitschüler von der Highschool beschreiben ihn gegenüber CNN als Waffen- und Militärbegeistert und als jemand, der früher zumindest eher wenig Freunde hatte.
Der Verdächtige im Fall des US-Leaks hatte heute am Tag nach seiner Verhaftung in Boston seinen ersten Termin vor Gericht. Hintergründe dazu für euch von Anne Preger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kennt ihr die auch? Diese Kolleginnen und Kollegen oder FreundInnen, die so ganz, 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 ganz krass in die Tastatur hacken. So ungefähr. Ich hoffe, es vermittelt sich irgendwie hier. Also so richtig bam, 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 ne? Jeder Anschlag offensiv, aggressiv oder Leute, die ihre Maus malträtieren, die gibt's ja auch. Also das sind offenbar eindeutige Zeichen dafür, dass Menschen gestresst sind. Ein Tool aus der Schweiz kann diese Stressanzeichen in noch viel feineren Nuancen erkennen. Und Justus Wolters aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das nochmal genauer angeguckt. Wie funktioniert dieses Tool, Justus?
Also das Programm der Forschenden der ETH Zürich nimmt als Grundlage an, dass gestresste Menschen anders tippen und klicken als nicht gestresste Menschen. Gestresste Menschen bewegen zum Beispiel demnach häufiger den Mauszeiger, klicken nicht so zielsicher und lassen ihren Blick ungenauer und länger über den Bildschirm fliegen. Entspannte Menschen sind beim Tippen und Klicken viel genauer und ihr Blick findet auch auf dem Bildschirm so schneller das Ziel.
Was haben die Forschenden denn dann rausgefunden?
Also die haben dafür mit 90 ProbandInnen gearbeitet. Die sollten Aufgaben umsetzen, wurden immer wieder nach ihrem Stresslevel gefragt und wurden dabei auf allerlei Weise beim Arbeiten am Computer beobachtet. Und auf Grundlage dieser Ergebnisse und mit Unterstützung durch maschinelles Lernen können die Forschenden jetzt wohl schon ziemlich genau sagen, wie gestresst die ProbandInnen in dem Moment sind, in dem sie dann am Computer arbeiten.
Also jetzt gibt's ja unterschiedliche Arten von Stress, ne? Der Stress, den wir haben, wenn wir, weiß ich nicht, bis Mitternacht eine Hausarbeit oder so abgeben müssen, das ist ja anders als der tägliche Stress im Büro. Kann das Tool das unterscheiden?
Ja, weil sich der Stress unterschiedlich bemerkbar macht, sagt Stressforscher Mazda Adli von der Berliner Fliedner Klinik.
Es ist vor allen Dingen Dauerstress, der dazu führt, dass unsere kognitive Leistung abnimmt, aber eben auch unsere motorische Leistungsfähigkeit. Während übrigens so punktueller Stress, den wir gut unter Kontrolle haben, also zum Beispiel eine Deadline, die bevorsteht, das kann sogar zu einer Erhöhung der Leistungsfähigkeit und zu einer verbesserten, verschärften Konzentration führen. Es ist der Dauerstress, der uns belastet.
Und diese Methode ist offenbar sogar so zuverlässig, dass sie laut den Forschenden das Stressniveau so besser abbilden kann, als mit der Messung der Herzfrequenz möglich ist.
Okay, das klingt krass, finde ich. Was macht man denn dann jetzt mit so einem Programm?
Also da gibt es zwei Wege. Der eine ist für den einzelnen Menschen, der achtsamer mit sich und seiner Umgebung umgehen möchte. Und der andere Weg, dass man das Ganze kommerziell nutzbar macht.
Dann lass uns da doch nochmal drauf gucken auf diese beiden Optionen. Wie kann ich persönlich damit vielleicht mein Leben besser machen?
Also viele von uns haben ja Jobs, in denen sie immer ganz viel gleichzeitig machen müssen. Immer Multitasking. Und hier ist laut Mazda Adli ein Ansatzpunkt.
Das könnte man zum Beispiel dazu einsetzen, selber zu monitoren, wie man auf Stress- und Störsignale, wie zum Beispiel ständige einlaufende E-Mails oder SMS oder Telefonklingeln und was wir so alles im Arbeitsalltag so an äußeren Stressoren um uns herum haben, verarbeitet.
Und wenn wir dann jetzt damit sehen können, okay, also die dauerhaften Nachrichten im Kanal mit den KollegInnen machen mir Stress, führen dazu, dass ich unkonzentriert bin, dann kann ich hier drauf reagieren und vielleicht phasenweise diesen Kanal ausschalten, um dann fokussiert an einer Sache weiterzumachen.
Okay, das klingt jetzt nach einem ganz nachvollziehbaren Ansatz. Aber ich stelle mir natürlich direkt vor, wie jetzt große Unternehmen von diesem Tool hören und denken, hey geil, damit können wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja super überwachen. Ist das nicht auch gefährlich auf eine Art?
Doch, absolut. Also das sind ja höchst sensible Daten. Unternehmen können damit zum Beispiel sehen, welche Mitarbeitenden unter Dauerstress stehen und bei wem das Risiko zum Beispiel zu einem Burnout erhöht ist. Gleiches gilt ja auch für Krankenkassen, die mit diesen Daten Menschen unterschiedlich behandeln könnten. Und auch der Stressforscher Adli sieht hier den Datenschutz als Problem.
Welcher Beschäftigte möchte seine psychische Performance so genau vom Arbeitgeber monitoren lassen? Das ist, glaube ich, auch weder im Sinne der Beschäftigten noch im Sinne unseres modernen Verständnisses von Schutz individueller Daten.
Und was er sich aber vorstellen könnte, wäre, dass Unternehmen ihren Mitarbeitenden das Tool anonym zur Verfügung stellen würden. Dann könnten sich die Mitarbeitenden selbst tracken, um sich auch besser vor Stress zu schützen. Und für das Unternehmen wäre es natürlich auch schön, weil die Mitarbeitenden gesünder sind und der Datenschutz wäre insgesamt gewährleistet. Aber das Tool ist noch nicht breit verfügbar, also noch hat da niemand groß Zugriff, außer die Forschenden.
Ja, aber interessant, was man daraus so alles ableiten kann. Also klicken und tippen verrät mehr über unser Stresslevel als die Herzfrequenz. Infos dazu von Justus Wolters. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und bei uns geht's jetzt um eine Geschichte, da denkt man sofort, ey, das ist immer noch Typen gibt, die so dreist sind und die einfach so krass Grenzen überschreiten. Eigentlich unglaublich, aber eben auch leider Realität.
Okay, ich muss euch was erzählen. Ich bin gerade mit der Tram nach Hause gefahren und die Tram war voll, aber jetzt auch nicht so voll, dass man so mega nah aneinander stehen musste. Und hinter mir stand die ganze Zeit ein Mann und ich habe schon gemerkt, dass er mir immer näher kam, also so richtig nah.
Das ist Podcasterin und Moderatorin Luisa Dellert und die hat ein Video auf ihrem Insta-Kanal gepostet und da erzählt sie eben, dass dieser Mann dann angefangen hat, sich an ihr zu reiben. Sexuelle Übergriffe gibt es immer wieder, jeden Tag, auch in der Bahn. Nova-Reporterin Celine Wegert sagt euch, wer oder was in solchen Momenten helfen kann.
Das Allerwichtigste ganz am Anfang, egal wie ihr reagiert, es gibt kein richtig oder falsch, wenn ihr selbst betroffen seid. Alles ist okay, sagt Chiara Markowski vom Frauenberatungszentrum Köln, denn wir haben gar nicht so viel Einfluss darauf, wie unser Körper in so einem Moment reagiert.
So eine Situation löst eine Art Notfallreaktion im Gehirn aus. Deshalb ist es auch da völlig normal, in Anführungszeichen, wenn man beispielsweise auch eben in so einer Schockstarre ist.
Mindestens genauso wichtig, eine Situation muss nicht einen gewissen Grad an Schlimm erreichen, damit sie nicht okay ist.
Dabei ist auf jeden Fall zu sagen, dass wenn eine Person für sich entscheidet, das hat für mich eine Grenze überschritten, das auch als solche zu benennen und das auch ernst zu nehmen. Denn jede Person für sich selbst steckt da die Grenzen ab.
Priorität hat in solchen Situationen, dass man in Sicherheit kommt. Wenn man in Bus oder Bahn unterwegs ist, kann es helfen, sich umzusetzen oder auch schnell auszusteigen, wenn es denn gerade die Möglichkeit gibt. In Regios und S-Bahnen der Deutschen Bahn zum Beispiel gibt es außerdem Alarmknöpfe. Die findet ihr neben den Türen, die sind auch beschriftet. Und wenn ihr diesen Knopf drückt, wird der Lokführer oder die Lokführerin informiert. Wenn der Bus oder die Bahn relativ voll ist, dann könnt ihr auch versuchen, jemanden anzusprechen, sagt Chiara Markowski.
Auch ganz explizit anzusprechen, also zum Beispiel, Sie in der gelben Jacke, können Sie mir bitte helfen? Also das ist ganz wichtig, irgendwie direkt jemanden anzusprechen.
Umgekehrt heißt das auch, wenn ihr bei einem sexuellen Übergriff zufällig in der Nähe seid und angesprochen werdet, nehmt die Betroffenen ernst. Harald Schmidt von der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes rät Betroffenen außerdem, am besten direkt die 110 zu wählen.
Wenn das letztendlich dann bewusste Berührungen sind, dann kann das schon den Tatbestand einer sexuellen Belästigung erfüllen und sowas kann dann entsprechend angezeigt werden. Und da ist es dann eben auch wichtig, sofort die Polizei unter der 110 zu verständigen, weil man dann letztendlich ja dann auch die Identität eines Täters feststellen muss.
Das Problem, so eine Anzeige aufzugeben, kann ziemlich heftig sein.
Die Polizei wird sehr genau nachfragen, was genau passiert ist. Und das kann für Betroffene durchaus auch sehr belastend sein, wenn von der Polizei da ganz detaillierte Fragen gestellt werden, weil es so eine Art Wiedererleben der Situation ist.
Deswegen rät Chiara Markowski vom Frauenberatungszentrum Köln, dass man nach so einem schlimmen Erlebnis eine Beratungsstelle anruft und dann gemeinsam die Gedanken ordnet und über weitere Schritte redet. Es kann übrigens gut sein, dass eine Überwachungskamera die Tat aufgezeichnet hat. Über 800 Bahnhöfe in Deutschland werden mit Kameras überwacht und auch in Regios, S-Bahn, U-Bahn und Bussen gibt's die oft. Das Material wird aber meistens nur für einen kurzen Zeitraum gespeichert. Deswegen ist es wichtig, schnell zu sein, wenn man sich für eine Anzeige entscheidet. Egal, wie man reagiert, Chiara Markowski ist am Ende noch eine Sache echt wichtig.
Dass die betroffenen Personen in keinem Fall die Schuld trifft. Ganz egal, was sie getragen hat, was sie getan oder gesagt hat in dieser Situation. Allein die angreifende Person trägt Verantwortung für die Tat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit einer Akkuleistung von 5% auf dem Handy noch 20 Insta-Stories gucken, das ist fast so wie auf einer Rasierklinge zu balancieren. Also so richtig living on the edge, ne? Weil euch der Akku dann sehr wahrscheinlich abschmieren wird. Und bevor das passiert, wäre es natürlich super praktisch, das Handy aufzuladen, schnell irgendwo zwischendurch. Und deswegen gibt's ja auch öffentliche Ladestationen, kennt ihr vielleicht auch, habt ihr gesehen, in Flughäfen zum Beispiel oder in Cafés. Nur das da zu machen, das ist offenbar keine gute Idee. Das FBI warnt davor, diese öffentlichen Ladestationen zu nutzen. Darüber wollen wir ein bisschen mehr wissen und dazu kann euch mehr sagen unsere Nova-Reporterin Fanny Buschert. Fanny, wovor warnt das FBI?
Das FBI Denver hat den Hinweis auf Twitter gepostet, dass man sein Handy lieber nicht an solchen öffentlichen Stationen aufladen sollte. Sie schreiben da von Bad Actors, also Menschen, die nichts Gutes im Sinn haben, und die sollen Wege gefunden haben, wie man über diese öffentlichen USB-Ports Schadsoftware auf Handys laden kann. Und damit sollen dann zum Beispiel Passwörter oder auch Textnachrichten mitgelesen werden können.
Solche Ladestationen, die gibt's ja schon ein bisschen länger. Ich habe es gerade schon gesagt, Flughafen zum Beispiel, ein paar Bars oder Cafés bieten das auch an. Ist das jetzt eine neue Sicherheitslücke oder was ist das?
Nee, also neu ist sie nicht. Sicherheitsexperten weisen eigentlich schon seit Jahren darauf hin, dass es technisch möglich ist, diese öffentlich zugänglichen Ladestationen zu manipulieren und die dann zum Beispiel für den Datencloud zu missbrauchen. Neu ist jetzt, dass das FBI explizit davor warnt, aber genaue Vorfälle, in denen das passiert ist oder warum genau jetzt diese Warnung kommt, das haben sie nicht genannt.
Welches Risiko besteht denn da theoretisch? Was kann denn im schlimmsten Fall passieren?
Also die Ladekabel, mit denen wir unsere Smartphones aufladen, die leiten ja nicht nur Strom weiter. Du kannst damit auch Daten überspielen, zum Beispiel Fotos auf dein Handy laden oder auch andersrum von deinem Handy Fotos auf deinen Laptop ziehen. Und genau in dieser Kabeldatenautobahn liegt auch die Sicherheitslücke. Das hat mir der IT-Sicherheitsexperte Joachim Selzer vom Chaos Computer Club erklärt.
Es gibt die grundsätzliche Möglichkeit, dass ich, wenn ich meine, mein Smartphone an einem USB-Ladegerät zu laden, in Wirklichkeit noch ein bisschen mehr passiert. Es gibt die theoretische Möglichkeit, dass über diesen USB-Anschluss versucht wird, entweder Daten von meinem Gerät abzusaugen oder mir Schadsoftware auf das Gerät aufzuspielen. Das heißt, die Warnung des FBI ist jetzt eher theoretischer Natur, aber es steckt durchaus ein wahrer Kern dahinter.
Schadsoftware heißt in dem Kontext, jemand könnte zum Beispiel die Kontrolle über dein Handy übernehmen, es zum Beispiel sperren und du kommst dann nicht mehr ran. Oder es könnte auch jemand auf dein Online-Banking zugreifen. Und die Gefahr von so einer Form der Cyberattacke übers Ladekabel ist zwar eher gering, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall und man sieht es den Geräten halt nicht an, wenn sie manipuliert wurden.
Okay, also im Zweifelsfall kriegt man es erst gar nicht mit oder wenn es dann leider schon zu spät ist. Kann ich mich irgendwie davor schützen?
Der beste Schutz ist natürlich, das Risiko durch öffentliche Ladestationen einfach gar nicht erst einzugehen. Also fürs Handyladen immer das eigene Kabel und den eigenen Adapter benutzen und das dann auch ganz klassisch an der Steckdose. Jetzt hat man ja aber nicht überall eine Steckdose zur Verfügung und vielleicht auch einfach mal kein Ladegerät dabei. Und wer dann eine öffentliche Ladestation nutzen möchte, der kann zumindest noch auf einen Aspekt achten.
Was ich tun kann, ist, dass ich das Telefon sperre. Im gesperrten Zustand sollte das Telefon nicht in der Lage sein, Daten abfließen zu lassen. Im Entsperrten-Modus ist die Gefahr größer. Also wenn ich das Telefon an ein unbekanntes Ladegerät hänge, dann wäre es sinnvoll, es zumindest im gesperrten Modus zu tun.
Es gibt auch Virusscanner für Smartphone, die können theoretisch überprüfen, ob das Handy mit einer Schadsoftware infiziert wurde. Aber auch im gesperrten Zustand das Handy laden und dann auch noch einen Virusscanner dazu haben, ist immer noch keine Garantie. Da besteht immer noch ein Restrisiko.
Also wenn es geht, lieber das eigene Ladegerät und eine, wollte ich schon sagen, eigene Steckdose benutzen. Ihr wisst, was ich meine. Damit sind eure Smartphones dann auf jeden Fall vor einem möglichen Datenklau an öffentlichen Ladestationen geschützt. Infos habt ihr bekommen von Fanny Buschert und wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.